Radio 1, nur für Erwachsene.
Um unseren nächsten Gast vorzustellen, zitiere ich jetzt einfach mal ein bisschen Instagram. Nummer 1, mein Style ist 90s Make-up, 80s Hair und 30s Depression. Nummer 2, der Sinn des Lebens besteht darin, herauszufinden, was man wirklich will und dann mit dem klarzukommen, was man stattdessen bekommt. Und Nummer 3, zu schüchtern für Rap, zu blöd für Lyrik. Allein über diese schönen, lustigen und klugen Tweets, oder bei Instagram sind es ja keine Tweets, oder? Also Postings, sagt man dann da, könnte man sehr, sehr lange reden. Aber nun hat deren Urheberin auch noch einen Roman geschrieben. Er heißt Land in Sicht und sie heißt Ilona Hartmann. Hallo Ilona, schön,
Hallo,
dass du
Marion.
Da bist. Ich habe heute mal, um mal gleich mit den 1, 2, 3 weiterzumachen, ich habe heute mal beim Rankings geguckt, bei diesem großen Online-Händler, den wir alle kennen und verachten.
Ja.
Da steht dein Roman bei Nummer 2 in absurde Literatur.
Oh, das ist aber schön.
Bei Nummer 20 bei Geschenkbücher für Väter. Und Nummer 48, Geschenkbücher für Familie.
Ja, viel Spaß damit.
ich fand das sehr besonders, ja.
Also ich finde das auch sehr besonders. Ich schaue mir das aus psychologischen Gründen selber nicht an,
ja.
Wo ich da wie gerankt bin. Das mit der absurden Literatur hat mir auch schon mal jemand geschickt als Screenshot. Das fand ich sehr lustig.
Setzt völlig andere Assoziationen frei als das, was. Gut, also absurde Situationen gibt es tatsächlich.
Gibt es zuhauf,
das stimmt.
Aber als Geschenkbuch für Väter kommt auf die Vaterbeziehung
das
an.
Allerdings.
Wenn der Mann Humor hat, auf jeden Fall.
Genau. Du hast hast aufgerufen bei Twitter, dass du für ein Experiment 80 Millionen Freiwillige suchst, die dein Debütroman lesen.
Genau, der
lesen.
Aufruf ist auch noch aktuell.
Ist
also
noch
ich suche immer noch Freiwillige, die an diesem Experiment langfristig teilnehmen.
Also mindestens 80 Millionen.
Mindestens.
Ja, gut. Also Sie haben diesen Aufruf verstanden. Das ist
genau. Also
was in Folge des Experiments dann stattfinden wird, das können wir jetzt wahrscheinlich noch nicht.
Das ist noch geheim.
Das ist noch geheim. Okay. Dann habe ich eine schöne lakonische Erklärung gefunden zu dem Buch. Das heißt, die steht auch, glaube ich, ziemlich weit oben. Das mit dem Buch habe ich nur gemacht, um zu beweisen, dass ich Kommata setzen kann, wenn ich will. Und das ist alles ohne Kommata. Also dazu muss man sagen, diese Frau twittert und zwar auf äußerst hohem und unterhaltsamem und sehr lustigem Niveau. Und das tut sie eben ohne Zeichensetzung oder ohne Satzzeichen.
Ja, das würde einfach so im Laufe der Zeit so ein bisschen
abgeschliffen.
Hat man weggelaufen. Ja.
Abgeschliffen.
Das versendet sich dann.
Das versendet sich. Jetzt kommen wir tatsächlich mal über zu diesem Werk. Land in Sicht heißt es. Das ist die Geschichte von Jana. Die deiner eigenen, wenn ich das richtig verstanden habe, nicht ganz fremd ist. Jana ist natürlich eine komplett fiktive Person. Das ist ein Roman.
Genau,
was sie erlebt, hast du nicht erlebt.
Ja.
Beziehungsweise sie hat ähnliche Erfahrungen gemacht wie du, aber dennoch gibst du ihr eine andere Geschichte. So gehört sich das auch für einen Roman. Sie bereitet sich sehr intensiv auf ein Treffen mit ihrem Vater vor, weil sie vaterlos aufgewachsen ist. So,
genau.
Das ist im Prinzip die Geschichte und sie wird diesem Vater dann auch begegnen. Die Idee, diesen Roman zu schreiben, war das dann tatsächlich so gespeist von der Geschichte, wo ich sage, ja, ich schicke mal eine Stellvertreterin in die Welt, die mit ähnlichen Erfahrungen ausgestattet wird? Oder was war der Hintergrund?
Ja, das war, glaube ich, so ein bisschen das Ergebnis der Reflexion, die ich so selber betrieben habe, als ich so mich gefragt habe, was hätte mir denn geholfen als 16-Jährige, als 14-Jährige, als 22-Jährige mit der Situation eben ohne Vater aufgewachsen zu sein. Und dann ist mir aufgefallen, dass es wirklich wahnsinnig wenig Literatur gibt, die das Thema aus der weiblichen Perspektive beschreibt. Ich kannte ein paar Filme und Bücher, in denen es Söhne ohne Väter gibt, aber keine Frauenerzählung.
Tatsächlich nicht. Ich habe gar nicht drüber nachgedacht, aber du hast recht, jetzt wo ich so drüber nachdenke, es gibt...
Also es gibt zum Beispiel einen kanadischen Film, der heißt Mommy, da geht es um einen Sohn, der mit seiner alleinerziehenden Mutter aufwächst und dann gewalttätig wird und es ist ein wahnsinnig guter Film und ich habe auch, als ich den gesehen habe als Jugendliche, gemerkt, das ist ein guter Film und ich verstehe das Gefühl ein bisschen, aber es war mir so fremd auf eine Art, dass ich dann doch damit sehr viel weniger anfangen konnte, als ich mir gewünscht hätte.
Mhm. Als du dir überlegt hast, okay, ich schreibe eine solche Geschichte, war dir von vornherein klar, wie du die erzählen willst und musst? Also oder anders gefragt, hattest du den Plot, man plottet oder man plottet nicht. Ne? Man schickt eine Figur los und guckt, was sie tut, beziehungsweise ist ihr natürlich immer ein Stück voraus. Mhm. Oder man hat einen Plan. was passieren wird. Wie war das bei dir?
Ich hatte einen extremen Plan. Also ich bin eine sehr organisierte Person eigentlich und das war auch bei dem Buch nicht anders. Ich habe diese Reise mit meinem Vater damals tatsächlich gemacht. Er hat auch zu diesem Zeitpunkt auf diesem Schiff gearbeitet und ich bin da 8 Tage mitgefahren.
Ach so, das ist die Geschichte, stimmt tatsächlich.
Ja, okay. Und es war jetzt nicht so ganz durchgeskriptet und es sind auch viele Dinge nicht passiert, die im Buch passieren und umgekehrt. Aber dadurch, dass ich erstmal diesen 8-tägigen Erzählrahmen hatte, war es am Ende gar nicht so schwer, eine schlüssige Geschichte daraus zu spinnen. Und die hatte ich vorher, also die Outlines hatte ich so grob fertig geschrieben und beim Schreiben hat sich nochmal ein bisschen was verändert. Aber ich hatte tatsächlich auch nur dieses eine Manuskript. Ich habe jetzt nicht 40 Mal angefangen und irgendwas verworfen, sondern das eigentlich sehr strukturiert runterschreiben können, eben weil die Geschichte so klar war.
Ja. Mhm. Ach so, ich hatte nämlich gedacht, Jana macht eine Kreuzfahrt, Flusskreuzfahrt, Donau, Flusskreuzfahrt, ihr Vater ist Kapitän. Und ich dachte, das ist dann ein Selbsterfahrungstrip, weil du sagst, ich möchte, dass sie diese Geschichte erlebt. Sie soll diese Kreuzfahrt machen, jetzt mache ich mal diese Kreuzfahrt. Weil die erzählt natürlich von sehr viel, also hat sehr, sehr kenntnisreiche Kreuzfahrt. Also die bis ins Detail sehr schön beschrieben.
Stimmt.
Ja, okay. Also das ist dann tatsächlich auch wirklich selbst erlebt. Ja.
Genau, die Details konnte ich reinschreiben, weil ich habe es gesehen.
Ich habe es gesehen.
Ich war da.
Nun ist das eine Vater-Tochter-Geschichte. Das ist es, aber es ist noch mehr. Es ist auch ein Buch, ein Roman über unterschiedliche Lebensentwürfe.
Absolut.
Wenn ich das richtig verstanden habe. Ja. Nun sagt man ja immer, der Roman ist klüger als der Autor, beziehungsweise wenn man so eine Geschichte...
Das hoffe ich.
Ja, aber dass man wirklich auch, wenn du diese Geschichte, deine Stellvertreterin Jana losschickst, dass dir vielleicht auch der ein oder andere Scheinwerfer aufgeht, was also erkenntnisgewinnmäßig ging es dir so? Dass du vielleicht auch deinen Vater anders siehst oder anders verstanden hast möglicherweise?
Ja, also ich glaube, ich habe dann mal danach, also oft sind ja auch Journalisten klüger als Autorinnen, deswegen habe ich in einem Artikel über mein Buch den Satz gelesen, dass ich, wie viele Autorinnen meiner Generation, ein großes Generationenverständnis an den Tag legen würde. Das fand ich irgendwie eine neue Information. Ich habe dann so drüber nachgedacht, ob das wirklich so ist, dass ich da ein größeres Wissen jetzt habe hinterher, indem ich so zwei Leben vergleiche. Und ich bin ja auch mit meinen Großeltern aufgewachsen und ich glaube schon, dass dann irgendwie bei mir klar wurde, ich glaube, ich habe da doch schon relativ viel gesehen an einer Bandbreite, wie sich auch Leben entwickeln, gesehen, was Menschen vielleicht bereuen im Laufe ihres Lebens, gesehen, was irgendwie gut lief und was nicht so gut lief. Das denke ich schon, ja.
Ja, also das öffnet tatsächlich dieses Buch, also auch das Nachdenken über die eigenen Lebensentwürfe. Ne? Also ohne, dass es Klugscheißer, das ist eben sehr, sehr charmant und sehr schön. Wir werden auch gleich was daraus hören. Aus dem Roman Land in Sicht, erschienen bei Blumenbar, beim Aufbauverlag Blumenbar. Wir haben die wundervolle Ilona Hartmann zu Besuch. Sie hat einen Roman geschrieben, Land in Sicht heißt er, und wird jetzt daraus lesen. Ich glaube erstmal aus dem Anfang und dann springst du ein wenig, ne?
Genau, richtig. Also ich lese fürs Gefühl direkt vom Anfang, da kommt man ganz gut rein in das Schiff und die Schiffsatmosphäre. Und später erleben wir dann Jana und ihren Vater, den sie gerade kennengelernt hat, als ungleiches Ensemble. Im Inneren des Schiffs ist es dunkel und kühl. Bordeauxroter Marmorboden, goldene Handläufe an den Treppen. Links von mir sitzt hinter einem Tresen eine Frau mit einer schmalen Lesebrille. Es ist alles genau so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Hallo, sage ich leise, ich würde gerne einchecken. Die Rezeptionistin, auf deren Namensschild Ivanka steht, blickt mich über den Brillenrand aufmunternd an. Willkommen an Bord, das müssen Sie noch ausfüllen. Sie schiebt ein Klemmbrett mit einem Formular und einem Kugelschreiber über den Tresen. Mit klammen Fingern greife ich danach und trage zittrig einen Namen ein, von dem ich hoffe, dass es meiner ist. Jana Bühler, wahrscheinlich 24 Jahre alt, wohnhaft irgendwo, Adresse vergessen. Den Rest weiß der Personalausweis, den ich auf Nachfrage aus der Tasche angle. Auf einen Decknamen habe ich verzichtet. Ich glaube nicht, dass der Kapitän Einsicht in die Passagierlisten hat. Hier, Ihr Kabinenschlüssel. Im winzigen Vorraum des WCs bleibe ich am Spiegel stehen. Ich sehe aus wie eine schlechte Party. Mein Gesicht ist fahl und auf den Wangen haben sich unregelmäßige rote Flecken ausgebreitet. Ein Schweißfilm glänzt über der Oberlippe, auf der Stirn und dem Nasenrücken. Seit ich an Bord bin, habe ich verlernt, mich wie ich zu verhalten. Damit hatte ich gerechnet, aber natürlich auch ein bisschen gehofft, falsch zu liegen. Über die Lautsprecheranlage ertönt eine Durchsage. Liebe Gäste, wir legen in 30 Minuten ab. Ihren Kabinenschlüssel erhalten Sie an der Rezeption. Bitte finden Sie sich in 15 Minuten im Salon auf dem Oberdeck zur Begrüßung ein. Vielen Dank. Wie ferngesteuert gehorche ich. Der Salon, ein langer Raum mit niedriger Decke, vielen Plastikpalmen und absurd vielen Säulen, füllt sich nach und nach mit Gästen. Ich stelle mich ganz hinten an die Wand und blicke auf ein Meer silberner und kahler Köpfe. Das monotone Surren der Deckenventilatoren, das sanfte Schlurfen der Schuhe über den Teppich und das gedämpfte Murmeln der Reisegruppe beruhigen mich. Zum ersten Mal wird mir bewusst, die sind alle mindestens so alt wie meine Großeltern. Die einzige Ausnahme ist ein junges Paar um die 50. Ich atme mit der Gruppe ein und aus. Ich bin hier. Alles verläuft so, wie ich es mir vorgestellt hatte. Noch. Reiseleiter Jo, eine gut gelaunte Ruine von schwer zu schätzendem Alter, betritt die kleine Bühne im hinteren Teil des Raums. In trippelnden Schritten rücken die Gäste näher heran. Ich selbst komme in einer Palme zum Stehen. Jo trägt bunte Schuhe, eine selbstbewusst enge Hose und eine Sonnenbrille im lichten Haar, die aussieht, als würde sie in jedem Moment abstürzen. Er eröffnet die Veranstaltung mit einigen einleitenden Worten. Und zum Schluss, bei Fragen oder Problemen wenden Sie sich gerne jederzeit an uns. Wir können bei allem helfen. Außer vielleicht bei dicker Luft in der Kabine. Jo zwinkert wie wahrscheinlich jedes Mal an dieser Stelle. Diejenigen, die als Paar angereist sind, lachen verhalten wie wahrscheinlich jedes Mal an dieser Stelle. Der Tagesablauf auf der MS Mozart folgt einer Grundregel. Die Gäste müssen immer entweder satt, betrunken oder beides zugleich sein. Frühstück ab 7 Uhr, Mittagessen um 12.30 Uhr, Kaffee und Kuchen um 16 Uhr und Abendessen wird um 18.30 Uhr serviert. Wann und wo wir an- und ablegen, ist auf der Routenkarte im Foyer markiert und wird täglich bei der kurzen Gruppeninformation um 17 Uhr angekündigt. Das Unterhaltungsprogramm ist dezent. Keine Bingo-Abende, aber es gibt Gesellschaftsspiele zum Ausleihen, abgegriffene Spielkarten, einige Bücher, diskrete Animationen und eine ab 10 Uhr morgens geöffnete Bar. Abends ab 20 Uhr bedient Bordmusiker Bob das Keyboard und spielt, grob zusammengefasst, das zweitbeste von gestern. Unter den Gästen freuen sich einige sichtlich über das Unterhaltungsangebot. Noch vor ein paar Tagen hatte ich Witze darüber gemacht, jetzt schäme ich mich für meine Häme. Als ich in meine Kabine zurückkehre, steht dort der monströse Koffer. Die Klimaanlage war nicht eingeschaltet, sodass sich die warme, feuchte Juliluft im Raum gesammelt und mit dem Geruch des Teppichbodens vermischt hat. Ein Griff am Koffer ist eingerissen, was ich eine angemessene Reaktion des Materials finde. Ich lasse mich mit dem Gesicht nach unten auf die Pritsche an der Wand kippen. Bis zum Abendessen habe ich genug Zeit, um hier zu liegen und mindestens zweimal durchzudrehen, was ich eine angemessene Reaktion meinerseits finde. Mittlerweile haben sich Daniana und Milan kennengelernt und machen zusammen ihren ersten kleinen gemeinsamen Ausflug. So ein Schiff ist kleiner, als man denkt. Und so ein Schiff ist auch kleiner, als mir lieb ist. Auf dem Weg zum Sonnendeck zurück in die Kabine treffe ich erneut auf Milan. Eigentlich würde ich gerne höflich lächelnd an ihm vorbeigleiten, aber er bedeutet mir mit Blicken, dass er etwas sagen möchte. Milan, das Ding ist, ich, was ist das Ding? Milan, ich würde dich gerne in eine Bar einladen heute Abend. Milan, hast du Lust? Ich, Milan, schön. Ich, okay. Milan, um 8 am Steg. Ich, schön. Milan, okay. Das muss man sich mal geben. Der Typ, der mein Vater ist, aber es nicht weiß, lädt mich auf Drinks ein. Ruft man da die Polizei oder das Jugendamt oder das Fernsehen? Ich nehme mir vor, mich ausdrücklich freundschaftlich zu verhalten. Um 8 stehe ich freundschaftlich am Steg. Es ist immer noch zu warm für eine lange Hose, was ich mit einem übergroßen Hemd kompensiere, sodass es jetzt aussieht, als trüge ich gar keine Hose. Die anderen Gäste wurden bereits direkt nach dem Abendessen mit Reisebussen in die Linzer Innenstadt gebracht, wo sie jetzt eine Rundfahrt mit Jo in der historischen Stadtbahn machen. Milan trägt ein leuchtend rotes Sakko aus Samt und ein weinrot gemustertes Hemd. Sein Parfüm schiebt er wie eine Bugwelle aus Moschus vor sich her. Er begrüßt mich mit einem Wangenkuss und winkt dem Taxi, das er vorab bestellt hat. Ich drücke mich auf der Rückbank gegen das Fenster und atme gegen die Scheibe. Als wir auf dem Marktplatz ankommen, ist der noch immer belebt und voller Menschen, die diesen Sommertag am kleinen Finger festhalten. Es ist die Uhrzeit, zu der die letzten Familien und Touristen über den Platz bummeln, aber sich auch schon die ersten Jugendlichen aus den Randgebieten mit Tretrollern am Brunnen treffen, um dort aus großen Plastikflaschen Energydrinks mit Wodka zu trinken. Der Geruch von warmen Pflastersteinen, frischen Eiswaffeln und billigem Alkohol verfängt sich in den gestreiften Sonnenschirmen des Cafés und weht zu uns herüber. Vor einem Souvenirgeschäft erkenne ich einige Schiffsgäste, unter ihnen der stille Däne. Er ragt aus der Menge heraus wie ein Basketballer beim Kinderturnen. Während die anderen Kaffeebecher mit einem Foto der Stadtkulisse begutachten, geht sein Blick über die Köpfe hinweg ins Leere. Wo auch immer er gerade in Gedanken ist, ich wäre jetzt gerne lieber dort. Kleines Eis, fragt Milan. Ich nicke. Auf dem Marktplatz in Linz gibt es zwei beinahe identisch aussehende Eiswagen direkt nebeneinander. Auf dem einen steht feinstes Speiseeis nach italienischer Rezeptur ohne Geschmacksverstärker. Auf dem anderen original italienisches Speiseeis aus Biomilch. Das feinste Speiseeis kostet 1,60 die Kugel, das italienische 1,80. Wir können uns nicht für einen Wagen entscheiden, also nimmt Milan den Wagen links, ich den rechts. Als wir uns mit unseren Waffeln in der Mitte wieder treffen, beginnt Milan zu lachen. Wir haben genau dieselben Sorten gewählt, Himbeer und Pistazie. Scheiß Gene.
Ilona Hartmann, vielen Dank.
Dankeschön. Ich kann wieder.
Moment. Oh. Eine ordentliche Abmoderation gehört dazu.
Und die heißt, Land in Sicht heißt der Roman, bei Blumenbar, / Aufbau erschienen und für Sie, die Sie hier sind, zu erwerben am Büchertisch von Uslar und Rai. Vielen Dank, dass du da warst.
Vielen Dank für die Einladung.
Dankeschön. Dankeschön. Tschüss.